Guten Tag und herzlich willkommen beim Compliance Channel Talk. Heute zu dem Thema weniger statt mehr Integrität in Unternehmen. Das Verbandssanktionengesetz aus der Sicht des DIKO, des Deutschen Instituts für Compliance. Wir dürfen heute Herrn Dr. Christoph Klarholz, Mitglied des Vorstands des DIKOs, bei uns begrüßen. Hallo, Herr Dr. Klarholz.
Ja, ich grüße Sie, Frau Niviara. Das ist schön, dass wir die Gelegenheit haben, hier dieses Thema zu beleuchten.
Ja, ich finde auch ein sehr spannendes Thema. Das DIKO hat ja am 12. Juni ein Positionspapier sowie eine 50-seitige Stellungnahme zum Referentenentwurf für ein Gesetz zur Stärkung der Integrität in der Wirtschaft, einschließlich Verbandssanktionengesetz, abgegeben und veröffentlicht. In dem Positionspapier fasst das DIKO seine Auffassung zusammen. Wie lauten denn die Kernforderungen?
Ja, zunächst mal sind wir ja froh, dass der Gesetzgeber dieses Thema Modernisierung des Unternehmenssanktionenrechts wirklich angeht. Das ist notwendig, das ist auch im Koalitionsvertrag ja vereinbart. Insofern begrüßen wir dieses Vorhaben, diese Zielsetzung. Wenn man in die Details reingeht, dann sieht man allerdings, dass das Gesetz, also der Referentenentwurf, doch mit erheblichen Nachteilen auch behaftet ist. Kernworte sind für uns, dass die Compliance-Leitplanken auf jeden Fall ins Gesetz gehören, dass das Gesetz, so wie es jetzt gefasst ist, doch ganz erhebliche Nachteile, die einfach unangemessen sind, gerade auch für die recht treuen Unternehmen enthält. Da brauchen wir Änderungen. Und aus verschiedenen Gründen, auch weil die Anforderungen für die internen Untersuchungen zu hoch sind, fürchten wir einfach, dass das Gesetz genau das Gegenteil von dem bewirkt, was es möchte, dass es also am Ende zu weniger Integrität kommt, weil es halt eine falsche Anreizwirkung setzt. Und deshalb haben wir als DIKO 10 Punkte erarbeitet, bei denen wir aufsetzend bei dem Gesetz sagen, wenn man das macht, dann kommen wir wirklich zu einer Modernisierung des Unternehmenssanktionenrechts. Das wäre eigentlich der Kern an der Stelle.
Darf ich trotzdem nochmal nachfragen, was sind denn die schwerwiegendsten Bedenken des DIKO gegen den derzeitigen Entwurf?
Ja, die Verbände, auch in ihrer Gesamtheit, haben sich ja auch geäußert. Da hat DIKO sich auch beteiligt und wir fordern eben doch eine ganz grundlegende Überarbeitung, wenn man nicht vielleicht sogar diesen Entwurf dann insgesamt stoppen möchte. Wir sehen einfach, dass insgesamt so ein Generalverdacht gegenüber den Unternehmen erhoben wird, dass sie eben sich nicht rechtskonform verhalten wollen, dass sie eben immer nach dem Schlupfloch suchen, kriminell vorzugehen. Und das ist so eine ganz generelle Aussage, dass wir irgendwo den Eindruck haben, Unternehmen werden da kriminalisiert und einem Generalverdacht ausgesetzt, anstatt dass man eben die Verantwortung des Individuums in den Mittelpunkt stellt. Denn am Ende ist es eben immer ein Einzelner, der die Tat begeht, ob der nun im Unternehmen sitzt oder außerhalb, aber der Einzelne gehört eben sanktioniert. Wenn man da ein bisschen konkreter reingeht, es wird ja jetzt für die gesamte Bandbreite des Gesetzes und damit eben für alle denkbaren Verbandstaten. Es geht ja nicht nur um diese üblichen Verdächtigen wie Korruption oder Exportkontrolle und Straftaten in diesem Zusammenhang, sondern es geht ja um alles. Es geht ja um den Arbeitsunfall mit einem vielleicht tragischen Todesfall, der dann eine fahrlässige Tötung sein könnte. Es geht um jedes denkbare Delikt. Und für all diese Delikte wird jetzt das Legalitätsprinzip eingeführt. Das ist etwas, was man machen kann, was aber mit Sicherheit nicht alleine dazu führen wird, dass die Ungleichheit in der Rechtsverfolgung aufhört, die der Gesetzgeber eben kritisiert. Und wir glauben eher, dass es halt aus Sicht der Unternehmen zu einer großen Anzahl von Verfahren kommt. Und jedes einzelne Verfahren, die in der Praxis wissen das, bedeutet ja schon Reputationsverlust, wenn es eben in der Öffentlichkeit bekannt wird. Und ob diese Verfahren dann so schnell wieder eingestellt werden, mangels Ressourcen und auch gerade wenn Auslandstaten noch verfolgt werden, die auch mit ins Gesetz aufgenommen werden, das sehen wir so nicht. Und deshalb ist das etwas, was man überdenken sollte, also das Legalitätsprinzip. Dann ist kritisch, dass der Gesetzentwurf ja von den Unternehmen verlangt, das ist so, wie man das nach dem 130-OWIG heute auch kennt, dass eben eine Leitungsperson entweder selber eine Straftat begeht, dann haftet das Unternehmen, oder aber dass halt angemessene Vorkehrungen unterlassen werden. Und da beispielsweise verzichtet der Entwurf auf jegliches Verschulden. Das halten wir für nicht richtig, neben vielen anderen Dingen. Ja, und als zwei weitere Stichworte, ohne das jetzt hier im Detail beleuchten zu können, die Sanktionshöhe mit 10% vom Konzernumsatz bei großen Unternehmen ist einfach zu drastisch. Da spielen auch noch andere Aspekte mit rein, weil die Einziehung, also das Abschöpfen der Gewinne nicht verrechnet wird. Also das sind übermäßig hohe Sanktionen. Und auch die Konzernhaftung wird mehr und mehr in den Mittelpunkt kommen. Also insgesamt ist das doch ein erheblicher Ruck zu Lasten der Unternehmen. Das erscheint uns unausgeglichen.
Ja, die Bedenken kann ich sehr gut nachvollziehen an der einen oder anderen Ecke. Sie hatten gerade, Herr Dr. Klarholz, schon über ganz kurz Stellung genommen zu den angemessenen Vorkehrungen im Zusammenhang mit Compliance. Können Sie ganz kurz die Kernpositionen des STIKO vielleicht noch etwas genauer darstellen?
Ja, natürlich gerne. Ich meine, nochmal, wir begrüßen ja, dass der Gesetzgeber Compliance jetzt auch als sanktionsminderndes Verhalten auch berücksichtigt. Das heißt, der gute Compliance hat, der effektive Compliance hat, soll eben eine Bußgeldminderung, eine Strafminderung bekommen. Auf der anderen Seite sagen wir, die Unternehmen müssen doch schon etwas mehr wissen, was denn eigentlich konkret von ihnen erwartet wird. Das Schlüsselwort im Gesetz sind eben diese angemessenen Vorkehrungen in Paragraph 3, Absatz 1, Nummer 2. Und wir sagen, das muss man schon klarer fassen, was das eigentlich sein soll. Das ist auch im internationalen Vergleich erforderlich. Und wir sehen eben durch auch zunehmende ISO-Anforderungen einfach eine größere Regelungsdichte. Und da muss jetzt der Gesetzgeber auch mal einen Flock einschlagen und muss sagen, was ist denn aus meiner Sicht als Gesetzgeber hier erforderlich. Das muss natürlich proportional sein zu den Unternehmen, zur Größe, zum Risikoprofil und so weiter. Aber wir brauchen halt gewisse Standards. Und die lauten, das sind am Ende aus unserer Sicht 5 Vorgaben. Wir brauchen ein klares Bekenntnis der Unternehmensleitung zur Rechtstreue, auch zur Unterstützung von Compliance, auch was Ressourcen angeht, ist das Erste. Dann brauchen wir eine Compliance-Risikoanalyse. Das gehört dazu, auch in Bezug auf die Frage, wie man vielleicht mit Geschäftspartner-Compliance umgeht. Dann brauchen wir klare Vorgaben im Sinne von Richtlinien, Schulung und Kommunikation. Ganz wichtig, damit man eben auch eine ordnungsgemäße Umsetzung auf dieser Basis machen kann. Dann im Bereich der, ich sag mal eher Repression beziehungsweise der Detection, brauchen wir eben interne Prozesse zum Umgang mit Hinweisen auf Compliance-Verstößen. Was mache ich eigentlich, wenn ich das bekomme? Wie werden die auch möglicherweise geahndet? Vorher, wie wird aufgeklärt? Und schlussendlich natürlich auch so ein gewisser Kontrollrahmen, also angemessene Überwachung und Kontrolle, einschließlich Berichterstattung, damit man auch weiß, was hat man sozusagen besser zu machen, wenn mal was passiert, dass man eben das System dann auch weiter optimieren kann. Das sind die Punkte, das ist nicht überzogen, das kann man auch anpassen auf das jeweilige Unternehmen, auch für kleine und mittlere Unternehmen kann man das so anpassen, da muss auch nicht sklavisch jeder Punkt umgesetzt werden, aber das sind halt die Compliance-Leitplanken, wie wir sie nennen, die dann flexibel, umsetzbar in den Unternehmen implementiert werden können. Und da glauben wir schon, eine solche Vorgabe, die ja auch letztendlich den Standards entspricht, die wir heute an vielen Stellen auch schon lesen, aber eben nicht vom Gesetzgeber vorgegeben, das sollte der Gesetzgeber, sollte sich sozusagen ein Herz fassen und das jetzt in den Gesetzestext mit aufnehmen und es nicht irgendwo in der Begründung verstecken beziehungsweise gar nicht regeln.
Ja, das STIKO geht ja sogar noch ein ganzes Stück weiter und hat einen 10-Punkte-Katalog erstellt, der praxisnahe Anforderungen an ein modernes Unternehmenssanktionengesetz beschreibt. Können Sie Ihre Top 3, falls das möglich ist, aus diesen 10 Punkten vielleicht herausgreifen, die Sie persönlich als besonders praxisrelevant empfinden?
Also zunächst mal sind natürlich alle 10 wichtig, aber ich fokussiere mich mal auf das Thema interne Untersuchung. Also der Mechanismus ist ja der, es gibt keine Pflicht zur Internal Investigation. Es gibt auch, soll auch keine, das Ziel, es soll auch keine Pflicht zur Kooperation geben. Allerdings stellt der Gesetzgeber eben Regeln auf für interne Untersuchungen und wenn man die befolgt, bekommt man eben eine Halbierung des Strafrahmens. Also wenn ich vorher bis zu 10% vom Konzernumsatz gehaftet habe oder bis zu 100 Millionen oder bis zu 10 Millionen Bußgeld hatte, dann habe ich dann eben nur noch jeweils die Hälfte. Also das ist natürlich, wenn man das jetzt als Vorstand sich vorstellt, man muss das ganz schnell entscheiden, ja, wie verhalte ich mich? Ein Hinweis auf Compliance-Verstoß ist da, wie verhalte ich mich? Dann ist das natürlich ein wahnsinniger Anreiz, der auch nach der Business Judgment Rule dann häufig dazu führen wird, dass die Unternehmen kooperieren. Jedenfalls große Unternehmen, die rechtstreu sich verhalten wollen, auch kleine Unternehmen, die sich rechtstreu verhalten wollen, die haben diesen Anreiz. Und jetzt ist aber so, dass diese Anforderungen an derartige Investigations, die sind eben viel zu hoch. Das beginnt damit, dass vorgeschrieben wird, dass es eine Trennung gibt zwischen unternehmensinterner Untersuchung und der Verteidigung des Unternehmens. Das halten wir für falsch. Das wird in vielen Fällen, in der Praxis wird das darauf hinauslaufen, aber in vielen anderen Fällen passt das eben nicht. Und das ist etwas, das da nimmt der Gesetzgeber den Unternehmen Flexibilität. Es wird teuer, es wird aufwendig und es ist auch nicht praxisgerecht. Auch die natürliche Person, der Beschuldigte im normalen Strafverfahren, hat ja nicht einen, der ihm den Sachverhalt aufbereitet und einer, der ihn verteidigt. Da sind eben zwei Seiten einer und derselben Medaille, das gehört zusammen. Dann sollen eben Erkenntnisse aus den internen Untersuchungen, Dokumente, Berichte nicht beschlagnahmt geschützt sein. Das halten wir auch für zu weitgehend, denn am Ende liefert sich das Unternehmen, gerade wenn es diesen faktischen Zwang zur Kooperation verspürt, Stichwort Strafrahmen, Halbierung möchte ich erreichen, liefert sich das Unternehmen aber durch eine interne Untersuchung eben den Strafverfolgungsbehörden aus und eine Wahlfreiheit, möchte ich mich verteidigen oder möchte ich intern untersuchen, und so will der Gesetzgeber das, der Gesetzgeber will diese Wahlfreiheit, die hat man nur dann, wenn man auch den Beschlagnahmeschutz für interne Untersuchungspapiere begründet, das ist ganz wichtig. Last not least, es gibt ein Aussageverweigerungsrecht, so sieht der Gesetzentwurf, der Referentenentwurf das vor. Das heißt, Mitarbeiter, die sich in der internen Untersuchung Gefahr laufen, sich selbst zu belasten, dürfen die Aussage in der internen Untersuchung verweigern. Wenn das so kommt, ich habe mal ursprünglich gesagt, das ist der Sargnagel für die internen Untersuchungen, wir sehen das jedenfalls sehr, sehr kritisch, denn ohne dass die Beteiligung der Mitarbeiter, die das Wissen ja in den Köpfen haben, wird man eben intern keinen Aufklärungsbeitrag leisten. Und der Aufklärungsbeitrag, den man dann auch an die Staatsanwaltschaft liefern muss, ja, der ist ja gerade wieder Voraussetzung für die Strafrahmenhalbierung. Also da beißt die Katze sich in den Schwanz. Und das ist einfach eine unangemessene Benachteiligung. Da gibt es auch andere Lösungen, Stichwort Widerspruchslösungen, ohne das jetzt näher zu erläutern. Aber es gibt auch andere Lösungen, die die berechtigten Interessen der Arbeitnehmer, muss man auch sagen, jeder soll sich ja auch da nicht selbst ans Messer liefern. Und Nemo Tenetur gilt natürlich im Verhältnis zum Staat, gilt aber nicht im Verhältnis zwischen Unternehmen und Mitarbeiter. Und das ist ganz wichtig, dass wir dort eben ein ausgewogeneres Verhältnis.
Ja, ich glaube, da sprechen Sie wahre Worte sehr gelassen aus. Neben dem DIKO haben sich ja auch weitere Verbände und Institutionen zu Wort gemeldet zu dem Referentenentwurf. Glauben Sie, dass die weiterhin geäußerten Bedenken Berücksichtigung finden können oder kurz gesagt Verbandssanktionengesetz Quo Vadis?
Ja, ich glaube, sind sich erstmal alle einig, dass das Verbandssanktionengesetz wirklich einen Paradigmenwechsel bringen wird, eine Zäsur bringen wird, wenn das so kommt. Die spannende Frage ist jetzt, wie geht es tatsächlich weiter? Mhm. Es, glaube ich, gibt schon noch auch eine Linie innerhalb der GroKo und auch dort gibt es Vertreter, sicherlich eher in der Union. Das BMWV ist natürlich überzeugt von seinem Entwurf. Dort gibt es schon noch Vertreter, die auch schwerwiegende Mängel sehen. Die Frage wird jetzt sein, wie bewertet man das? Wir sind der Auffassung, dass man das nicht, ich sag mal so, zwischen Anhörung, Rechtsausschuss und der ersten Lesung korrigieren kann mit ein paar Kommata, die man da verändert, sondern das sind schon schwerwiegende Themen und da sollte man sich auch die nötige Zeit lassen, das jetzt zu korrigieren. Deshalb haben wir eben mit den anderen Verbänden auch gesagt, man soll das grundlegend überarbeiten und jetzt einfach auch die Zeit nutzen, dort nochmal wirklich zu überlegen, wie kann man die Probleme, die aufgezeigt wurden, die zu Recht aufgezeigt wurden, wie kann man die sinnvoll angehen. Der offizielle Zeitplan sieht sicherlich eher vor, dass es jetzt relativ kurzfristig einen Regierungsentwurf gibt, dass das Ganze dann ins parlamentarische Verfahren geht. Man glaubt, bis Anfang 2021 das Gesetz dann auch tatsächlich durchzubekommen. Das würde bedeuten, dass es dann mit dieser zweijährigen Umsetzungsfrist Anfang 2023 dann in Kraft treten wird. Und da sagen wir jetzt natürlich als DIKO, wir wollen und werden jetzt das weitere Verfahren weiter natürlich konstruktiv begleiten. Wir wollen Impulse setzen. Wir haben unseren 10-Punkte-Katalog. Wir wissen aber auch, dass natürlich, wenn das Gesetz dann kommt, eigentlich die DIKO-Arbeit erst anfängt. Das heißt, DIKO möchte Standardsetzer sein. Wir wollen Leitlinien haben, die in der Praxis einen Mehrwert bringen, dass die Unternehmen wirklich auch mit Hilfe unserer Produkte wissen, wie kann ich jetzt in der Prävention wirklich zu einem guten Compliance-Programm kommen? Wo muss ich die Schwerpunkte setzen? Wie verhindere ich, dass das irgendwie bürokratisierend wird und in so eine Zertifizierungskultur abgleitet, sondern wie mache ich die wirklich richtigen Dinge? Und natürlich auch, wie bereite ich mich darauf vor, auf die internen Untersuchungen, dass ich die schnell und zügig umsetzen kann, dass ich schnell und zügig entscheiden kann, kooperiere ich oder verteidige ich. Da wollen wir unterstützen. Da haben wir, glaube ich, auch schon eine gute Basis und vor allem haben wir ganz, ganz tolle Leute bei DIKO, ganz viele tolle Menschen, die sich unheimlich einbringen. Das haben wir jetzt im Rahmen der Stellungnahme gesehen. Und dieses Wissen und dieses Herzblut für Compliance, das wird natürlich auch dazu beitragen, dass wir jetzt auch weiter gute Produkte haben werden und einfach die Unternehmen unterstützen. Das ist unser Ziel. Als DIKO darin sehen wir unsere Aufgabe.
Ein wunderbarer Schlusssatz für unseren kleinen, kurzen Podcast heute zum Verbandssanktionengesetz. Bleibt mir nur zu sagen, herzlichen Dank, Herr Klauhold, für diese Ausführungen, dass wir jetzt einen kleinen Eindruck nur bekommen konnten, aufgrund der Kürze der Zeit, zu der Position des DIKOs, zum wunderbaren Gesetz zur Stärkung der Integrität in der Wirtschaft. Was für ein Name. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank, Frau Niviera, und danke, dass wir das hier diskutieren konnten. Es bleibt spannend und wir bleiben auf jeden Fall am Ball. Herzlichen Dank.
Danke. Tschüss.